So eine wunderschöne guten Morgen. Das war ein bisschen schwach. Seid ihr alle wach? Gefrühstückt? Kaffee getrunken? Die sind alle, die sich ein bisschen uns wach machen. Ne? Ja, okay. Aber jetzt haben wir noch was anderes, das uns noch wacher macht. Ja, das ist die Gegenwart Gottes. Ne? Ja, es ist schon wieder hier zu sein. Ja, ich habe Grüße mitgebracht aus unserem Ältestenkreis, dass die wussten, dass ich komme. Und ja, mache ich. Gerne schreibe ich nachher so in die Gruppe. Ich habe Grüße von Tamara mitgebracht. Wir haben gestern an uns getroffen, so haben wir was zusammen getrunken. Sie muss arbeiten und deswegen ist sie auch hier, heute nicht hier. Ja, ich habe mich mitgebracht, das ist auch schön. Ja, ich habe ein Predigtthema mitgebracht, Thema, das finde ich auch schön, weil was ich euch versprochen hatte, fast Ende 2022, dann wird sich erfüllen heute, weil ich habe damals ein Thema so angefangen und ja, ich habe gesagt, das ist Aufbaupredigt und zweites Teil kommt noch, aber wo wir, als ich hier war, waren besondere Anlässe und darum habe ich dementsprechend in Verbindung zu diesen Anlässen habe ich gepredigt und dann ist diese Hälfte von der Predigt noch geblieben und habe ich dann heute mitgebracht. Genau, ich denke, heute ist die liebe, hübsche Dame hier, die mich nicht kennt. Ich denke, das lohnt sich, mich vorzustellen. Ich bin Sharon Betbiano. Ja, ich komme gebürtig aus dem Iran, na, aber nicht mit islamischem Hintergrund, sondern da bin ich auch im christlichen Elternhaus geboren und aufgewachsen. Und ja, mit 15, als ich ganz junges Mädchen, wild und verrückt war, Jesus hat mich begegnet. Und was ich dann vorher alles im Elternhaus als Theorie gehört habe, als Gute-Nacht-Geschichte gehört habe, dann später waren halt Realität und die Wahrheit in meinem Leben und haben mich geprägt. Und ich bin seit über 48 Jahren unterwegs mit Jesus und das ist nie langweilig. Ich verspreche es dir. Die jungen Leute, die unterwegs seid, das ist richtig gamma geil, mit Jesus unterwegs zu sein. Richtig. Ich bin letzte Februar 63 geworden. Ich sagte, du musst ein bisschen diese Worte, so das heutige Sprache auch sprechen. Ist manchmal für mich schwer, mich daran zu gewöhnen, aber so cool, geil, ich habe keine Ahnung. Aber halt die Sprache heute und ja, aber es ist richtig interessant, mit Jesus unterwegs zu sein. Ist nicht langweilig. Man erlebt immer wieder neue Dinge. Was ich heute auch so in kleiner Andacht früher Morgen gelesen habe, war so interessant. Maßstab oder Masse deines Glaubens. Dann schrieb in diesem Buch, dass unser Glaube ist wie Muskeln, die wir im Körper haben. Grundlage. Wir haben alle Muskeln. Keiner kann sagen, dass ich glaube nicht. Aber wie stark der Glaube ist, kommt im Laufe der Zeit. Je du mehr trainierst, auch wenn du zum Fitnessstudium gehst, ich weiß nur Protein isst, Eiweiß isst, so umso mehr stärkst du deine Muskeln und kann deinen Körper viel mehr tragen, viel mehr leisten. Und genau so ist das im Glauben. Unser Glaube soll trainiert werden. Trainieren und trainieren, gefüttert werden. Und irgendwann merken wir, dass richtig wir im Glauben sind sehr muskulös. Na? Dann können wir viel mehr tragen. Gut, unser Thema ist nicht heute das. Komme ich wieder zurück. Genau, ich möchte gerne, dass wir das, die erste Folie erstmal haben, die Gemeinde und ich, okay. Nee, das ist die zweite, genau. Darüber habe ich letztes Jahr gepredigt und was ist die Gemeinde überhaupt? Und haben wir gehört, dass Gemeinde ist Bauwerk Jesu Christi, dass er die Gemeinde gegründet hat. Nicht die vielen Pastoren sagen, meine Gemeinde, nein. Die Gemeinde gehört Jesus, weil er sein Leben für die Gemeinde hingegeben hat und hat gegründet, hat uns begegnet. Und dann, Gemeinde ist ein Ort, wo Gläubige zusammenkommen, die an Jesus glauben, die errettet sind, die richtig Jesus zentral Mittelpunkt in der Gemeinde ist. Das ist die Gemeinde. Und was sind dann ihre Merkmale? haben wir gesagt, die richtige, die ideale Gemeinde nach Apostelgeschichte ist die Gemeinde, dass die Gläubigen in Lehre des Apostels zusammenwachsen, dass sie Gemeinschaft miteinander haben, dass sie Abendmahl zusammen feiern, dass sie im Gebet zusammen sind, dass die Liebe da herrscht. Und das ist die größte Merkmal, ich denke, das war die Liebe, die Gemeinschaft miteinander zu haben. Und ihr Auftrag war, in dieser Welt zu evangelisieren und dann das Verkündigen des Wortes und dass wir überall, jeder von uns ein Evangelist ist, wenn auch wir viele von uns ablehnen und sagen, kann ich nicht, aber liegt in uns. Durch Heiligen Geist kommt in uns, dass wir nicht alle Pastoren sind, nicht alle predigen können, aber jeder von uns kann das Wort weitergeben in verschiedenen Art und Weise. Und dann auch die Gemeinde hat diesen Auftrag, die Gläubigen zu mündigen, zu ermutigen, dass sie im Glauben wachsen, reifer werden. Das ist ihr Auftrag auch in dieser Welt. Und jetzt möchte ich das über ich und die Gemeinde sprechen. Ja, die Gemeinde haben wir und jetzt, aber ich bin auch Einzelteil hier, Einzelglied in dieser Gemeinde. Und wer bin ich überhaupt? Aus meiner Sicht, aus Gottes Sicht und dann was ist mein Merkmal und was ist mein Auftrag hier in dieser Welt? Wer bin ich? Ist eine schöne Frage, gute Frage. Ne? Wer bin ich? So wie alt bin ich? Was ist mein Hobby? Was ist meine Identität? Was ist meine Nationalität? Ja? Was liebe ich, was liebe ich nicht? Was kann ich gut, was kann ich nicht gut? Bin ich stolz auf mich? Welche Persönlichkeiten habe ich? Wie alt bin ich? So ist es eine allgemeine Frage, dass jeder die beantworten kann. Ja, zum Beispiel, ich habe gesagt, wer ich bin, woher ich komme, wie alt ich bin. Und das ist einfach so, das bin ich. Ja, wenn ich auch dich frage, du würdest auch die Frage mir beantworten. Das bin ich. Wer bin ich überhaupt? Wer bin ich? Bin ich ein geliebtes Kind? Bin ich von Eltern gewünscht und geplant, dass ich auf diese Welt komme? Haben mich geliebt? Hat mein Leben überhaupt einen Sinn? Habe ich Ziel in meinem Leben, dass ich sie erreichen möchte? Wer bin ich? Bin ich eine Produkt des Zufalls, dass meine Eltern mich nicht gewünscht haben, nicht gewollt haben, bin ich einfach, viele sagen das, ach, war einfach so, bin ich auf einmal schwanger geworden, ohne zu planen, ohne zu wollen. Bin ich das? Bin ich eine, die viele mich zu dem halten, dass ich die unterschiedliche, schwere Situation des Lebens überhaupt sehr gut managen kann? Überwältigen kann, mit Lächeln am Gesicht, dass sie mich alle zu einer Heldin halten. Wer bin ich? Oder genau im Gegenteil, ein Ängstlicher, eine, das wirklich so sich im Käfig hält wie ein Vogel und hilflos, hoffnungslos, keine Mut mehr zu beten, keine Mut mehr zu sprechen. Wer bin ich? Was denken dann die anderen von mir? Natürlich ist nicht schlecht, dass man hört, was die anderen von dir denken. Das wäre wie eine Bild-Selbsterklärung, Erkenntnis. Wer bin ich, dass die mir sagen? Aber die richtige ist das, wer bin ich auf Gottes Sicht? Ich denke, das ist das Wichtigste zu wissen. Wer bin ich? Bin ich der oder der? Bin ich die oder die? Was ist dann? Die schöne, gute Antwort, ich denke, finden wir dann in der Bibel. Weil die Bibel sagt immer die Wahrheit, immer, über alle Situationen, über alle Personen, sagt die Wahrheit. Ohne so mehr oder weniger davon. Wer bin ich auf Gottes Sicht? Die Bibel hält diesen Spiegel für uns. Da wir gucken, dann würden wir erkennen, wer wir sind. Mit Falten, keine Ahnung. Die größere zehnfache Spiegel, wenn man gut, nicht mal zehnfache, dreifache, wenn groß zeigen, wenn du guckst, kannst du überall sehen. Und die Bibel ist genauso, zeigt uns, wer wir sind. Die Bibel sagt die Meinung von Gott über uns. Nicht die Meinung von einer Frau Müller, ich weiß nicht, Herr Müller oder jemand anderen, sondern die Bibel sagt Gottes Meinung über dich und über mich. Im Psalm 139 schreibt der Psalmist, wie schön Gott beschreibt, wie ich im Verborgenen gemacht worden bin. Wie ich im Geheim, voller Geheimnis gemacht worden bin, wo keine Augen da waren, wo meine Eltern nicht wussten, sogar meine Mutter nicht wusste, dass ich schwanger bin, aber Gottes Augen waren da. Er hat mich gemacht. Er hat mich da zusammengestellt, zusammengeformt, meinen Körper da, wo keiner davon wusste. Psalmist sagt, du kennst alle Tage meines Lebens, die keiner von denen noch da war. Ich war noch nicht mal auf diese Erde, auf diese Welt gekommen, nicht unter meine Familie gekommen, aber Gott wusste, wie alt ich werde. Ich weiß nicht, wie alt ich werde, jetzt bin ich 63. Ob das ich 64 werde, ob ich 80 werde, das weiß ich nicht. Aber er weiß, er, der mich geschaffen hat in Mutterleib, er weiß, wie lange Sharon wird leben. Alle Tage sind nicht verborgen vor seinen Augen. Er, so ein Gott hat mich geschaffen. Er wollte, dass ich auf diese Erde komme, auf diese Welt komme. Er wollte, dass ich geboren werde. Sind einige mit Pillen und sowas, dass sie versuchen, verhüten und so, die werden trotzdem schwanger. Ist selten, aber kommt vor, dass die werden trotzdem schwanger. Warum? Weil Gott wollte das. Gott wollte, dass das Leben da geschieht, das Leben da ist. Darum, wir sind keine Produkte des Zufalls. Wir sind nie gesagt, dass Gott wollte nicht. Gott wollte, er hatte Pläne für dein Leben und für mein Leben. Er hat Ziel mit dir und mit mir. Darum lässt er, dass ich auf diese Erde, auf diese Welt komme. Wir sind seine Pläne, wir sind seine Gedanken und gute, schöne Gedanken. So unterschiedlich, wunderschön, dass wir gemacht worden sind. Mit unterschiedlichen Farben, mit unterschiedlichen Sprachen. Aber das ist sein Plan, nicht das unsere Plan. Er wollte, dass wir geboren werden. Wir sind Volltreffer Gottes. Volltreffer Gottes. Ist das nicht wunderbar? Jeder von uns, dreh zu deinen Nachbarn und sag mal, du bist Volltreffer Gottes. Sag bitte, ja, wir sind es. Mit alle Schwäche, die wir haben, wir sind Volltreffer Gottes, weil das war sein, nicht ein Zufall, das war sein Plan. Ist ein Jürgen Vers, er bringt richtig in einem Lied an Punkt. Du bist gewollt, ein Kind, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Er hat dich wunderbar gemacht. Du bist Gedanken Gottes. Da gibt es keinen Grund, eine Minderwertigkeitskomplexe zu haben. Gott hat dich über alles geliebt. Ist das nicht wunderbar? Gott wollte, dass wir geboren werden, dass wir kommen, dass wir einander haben. Im Johannesevangelium lesen wir 1,12, sagte, die alle, die Gott aufgenommen haben, die an ihm geglaubt haben, er hat ihnen das Recht gegeben, was werden? Kinder Gottes zu werden. Du bist ein Kind Gottes. Das ist wunderbar. Nicht von deinen Eltern. Erste Linie, du bist ein Kind Gottes. Er hat zugelassen, dass du auf diese Erde kommst, auf diese Welt. Und du sollst so stolz sein auf dich. So stolz sein auf deinen Vater, der wollte, dass du geboren wirst. Die alle an ihm geglaubt haben, hat er das Recht gegeben. Nicht unsere Eltern, nicht unsere Nachbarn, keiner, sondern Gott. Gott hat uns das Recht gegeben. Wenn wir glauben, wenn wir ihn haben, dann wir seine Kinder, von ihm geboren durch Heiligen Geist. Und wir haben einen bestimmten Platz so an seinem Leib. Im 1. Korinther beschreibt uns ganz wunderbar, dass wir nicht, sag ich mal, irgendetwas sind. Jeder von uns hat seine Funktion an seinem Leib. Wenn du auch so, sag ich mal, Ohr bist oder Fuß bist, ich weiß nicht, das Herz bist, Nieren bist, es ist egal, was du bist. Du bist da, du gehst dahin und da hast du deine wichtige Funktion da. Und keiner kann sagen, du bist nicht mehr wert oder ich bin mehr wert als du. Jeder von uns hat seine Funktion. Ein Leib hat Jesus gemacht und dann wir gehören alle dazu. Und das ist so wunderbar zu wissen, für uns bewusst werden, ich gehöre zu einer Gemeinde. Ich gehöre zu einer Gemeinde. Ich bin ein Teil davon. Keiner soll mich erniedrigen oder keiner soll sich höher über mich stellen, weil wir sind alle seine Kinder. Geliebte Kinder, von ihm geboren, von ihm gewollt, auch in diese Gemeinde hineingebracht. Das ist so wunderschön. So, was ist mein Merkmal? Jeder von uns, ich denke, hat ein Kennzeichen, oder? Zum Beispiel sagt einmal, zum Beispiel die Elke, der viel lacht und so glücklich ist. Oder der Jörg, der, oh Mann, mit ihm kann man überhaupt nicht reden. Lass ihn bloß in Ruhe. Die kennen viele mich schon mit den Locken, ja. Obwohl, dass ich mache gerne glatte Haare, aber ist bekannt. Das sind mein Merkmal, mein Zeichen. So viele sagen, ich weiß nicht, schön das von anderen manchmal zu hören. Deine Gastfreundschaft, so beeindruckt, begeistert viele, wenn die dann zu mir kommen. Und dann, ja, jeder von uns hat das, ja. Aber was ist das Kennzeichen, Merkmal eines Christes? Was ist das? Müssen wir überhaupt ein Kennzeichen haben, Merkmale haben? Sollen wir Unterschiede machen in dieser Welt oder nicht? Ich denke schon. Im Verlauf des Jahres haben Christen versucht, mit verschiedenen Kennzeichen sich zu zeigen. Zum Beispiel Kette mit einem Kreuzanhang. Das war eine Zeichen, früher, ich kenne das, hatten so große Kreuze gehabt und so überall konnte man sehen, ja, das sind Christ. Das war ein Symbol für Christen. Im Iran ist immer noch so, alle Christen, egal ob du Pfingstler bist, Orthodox bist, Katholiken bist, ist es egal. In jedem Haus ist ein Kreuz, hängt ein Kreuz an der Wand. In jedem Haus. Weil da, denke ich, kommt davon, weil Iran ist ein islamisches Land, früher nicht so extrem, aber war ein Kennzeichen, dass jeder, der reingekommen ist, merkte, dass es ein christliches Haus ist, durch das Kreuz da. Das war ein Kennzeichen, ein Merkmal für Christen. Oder heute sehen wir, dass wenn du auf der Autobahn bist, auf einmal überholt dich jemand und dann vorne siehst du auf einmal, blums, ein Fisch am Auto. Ah, denkst du, die sind Christen. Die sind Christen. Wirklich, passiert oft bei mir. Ich habe selber nicht auf meinem Auto, aber ich freue mich, wenn ich das sehe. Ich sage, ach, guck, die Christen sind unterwegs. Das ist doch schön. Und das ist auch ein Zeichen da. Oder sind einige immer noch, dass sich kleiden sich anders an. Ne? Nicht so, sage ich mal, wie halt Hose, modern, schick, geschminkt und so. Das ist auch ein Kennzeichen für sie. Man kann nicht ablehnen, nicht mit Finger zeigen. Ist halt so. Ne? Und da kennt man, das sind halt Christen. Aber ist das wirklich, dass immer so bleibt oder gibt es andere Merkmale, ein anderes Kennzeichen, das viel wichtiger ist, das überhaupt, sage ich mal, nicht abhängig von Raum und Zeit ist? Gibt irgendein Merkmal? Ja, es gibt ein Merkmal und ein Zeichen, das ist, dass Johannes sagt uns im 13. 34, 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, auf das Gleiche, wie ich euch geliebt habe. Darum werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Nur durch Liebe untereinander soll die Welt erkennen, dass wir zu Jesus gehören, dass wir Christen sind. Sonst alle anderen Sachen, andere Dinge können anderen auch machen. Aber die Liebe, nicht so, sage ich mal, eine einfache Liebe. Eine Liebe, dass Jesus als Vorbild selber für uns geliebt hat und uns geliebt hat. Eine Liebe, die sein Leben für uns gegeben hat. Aus dieser Liebe, eine göttliche Liebe, soll in unsere Herzen erfüllen. Das soll ein Merkmal, ein Kennzeichen von Christen sein, heute noch. Im Alten Testament wissen wir alle, Gott sagte das im 5. Mose, wir sollen Gott, wie sollen wir Gott lieben? von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, ganzer Seele, mit alles, was wir haben, sollen wir Gott lieben. Und Jesus kommt, packt noch mal einmal etwas drauf. Ne? Deine Nächste sollen wir sowieso auch lieben. Das steht auch im 3. Mose. Ne? Deine Liebe zu deiner Nächste. Aber Jesus legt noch mal etwas drauf. Wie dich selbst und liebe deine Feinde. Na, es ist nicht so, sag ich mal, großartig, wenn ich meinen Nachbarn liebe, respektiere, einlade oder so. Und das ist auch normal. Viele sagen bei anderen, ich soll wirklich hier sagen, ist teilweise, sagt man, hört man das. In der Welt ist manchmal die Liebe viel stärker. Tut mir echt leid, dass ich mal höre, aber sagen, das ist so. Dieser Umgang manchmal miteinander. Und, aber die Liebe, dass wir unsere Feinde auch lieben können oder sollen, das findet man in der Welt nicht. Das ist die Einzige. Einander Nachbarn können sie einander auch lieben. Nett zueinander sein. So vorsorglich sein, für sie da sein. Das ist. Aber Liebe zu deinen Feinden, das kannst du nie aus deiner Kraft machen. Da brauchst du eine besondere Kraft. Da brauchst du jemanden als Vorbild, der selber gelebt hat. Jesus Christus. Er leidet unter Schmerzen am Kreuz. Vater, vergebe du sie, weil die wissen nicht, was sie tun. Vergebe du sie. So eine Liebe, manchmal wir vergessen unsere Geschwister nicht. Manchmal vergeben wir nicht unsere Geschwister. Das bleibt immer hängen in unserem Herzen. Lassen wir nicht los, wenn dann mal uns was angetan haben. Aber wie können wir, wenn unsere Geschwister nicht vergeben können, wie können wir unsere Feinde lieben? Wir sollen überlegen, sollen wir Gott darum bitten, schenke uns Kraft, dass wir unsere Feinde so lieben, wie du uns geliebt hast. Wir waren auch mal Feind von Jesus, oder? Wenn wir fremd, alle Sünder in dieser Welt waren, gegenüber einem heiligen, einem herrlichen Gott, wir waren eine Fremd, ein Feind. Aber in dieser Feindschaft hat er trotzdem gelebt und hat mich und dich begegnet. In dieser Entfernung von ihm, in Sünde, in dieser schmutzigen Welt, die wir hatten, in dieser Welt hat er uns begegnet. Wo wir seine Feinde waren, hat er uns begegnet, hat auf uns Freunde gemacht, Kinder Gottes gemacht. Wo war Paulus unterwegs? Ein großer Feind Christi. Einfach die Gläubige so umzubringen, die Gemeinden, die Kirchen in Brand zu setzen. Wer hat aus ihm einen Freund, einen Evangelist, einen Missionar gemacht? Die Begegnung mit Gott. So ist das. Die Liebe Jesus hat so umgefasst, hat sein Herzen so erfüllt, dass er nicht mehr anders konnte, als nur zu lieben. Aus dieser frohen Botschaft bis zum Raum, überall. Dass er verkündigt hat. Wir waren letzte Woche Urlaub in Griechenland, standen da an dem Fels, wo Paulus gepredigt hat. Ich habe Gänsehaut gekriegt, als ich das gelesen habe. Die sind nur Felsen, Stein, aber von da aus, wenn du da siehst, du Ganze da drumherum. Ich sage, oh Paulus, was hast du geleistet? Was hast du alles geleistet für Jesus? Letztendlich hat er sein Leben hingegeben. So eine Liebe vor Fremde, vor Feinde, kann nur durch Gott geschehen. Wenn er uns verändert, wer unser Herz erfüllt mit dieser Liebe, als vorbildlich hat er gemacht, dann können wir von ihm lernen. Alles soll in der Liebe geschehen, im Korinther 13. Alles, was wir tun, prophetische Gaben, Geistesgaben, ich weiß nicht, alles, auch Putzen, alles, was wir machen, sagt, soll alles in Liebe geschehen. Es gibt drei Dinge, Hoffnung, Glaube und Liebe. Was ist dann am größten unter diese drei? Die Liebe. Darum, das soll ein Merkmal kennzeichnen von dir und von mir sein. Wenn die Menschen dich sehen, sagen, oh, guck mal, die liebe Sharon, die liebe Antje, die nette liebe Elke oder wie auch immer wir heißen. So eine Liebe sollen wir aufstrahlen, unabhängig von dem, was Leute tun, dass wir sie lieb haben und vergeben können. Was ist mein Auftrag? Was ist dann mein Auftrag? Ich sage mal, viele von uns haben Aufträge von der Arbeit aus, Familie, familiäre, viele andere Aufträge, die wir auch erfüllen. Müssen wir. Ne? Wenn wir von Arbeitsgeber einen Auftrag bekommen haben, müssen wir diesen Auftrag erfüllen, sonst kriegst du kein Gehalt oder dafür kriegst du auch dein Gehalt. Aber was ist das, mein Auftrag als gläubiger Christ in dieser Welt, wo ich lebe, in dem Kreis, wo ich bin? Was ist dann mein Auftrag da? Viele Christen denken, das sollen die alle, wie ich vorher gesagt habe, Evangelisten sein. Die sollen alle Missionaren sein, ich weiß nicht, nach Ausland reisen, so Straßeneinsatz machen, so da auf dem Hocker stehen und predigen. Und darum, die haben viel Angst und sagen, das kann ich nicht. Das ist nicht mein Ding. Ich kann lieber putzen, kochen oder so in der Gemeinde, aber nicht evangelisieren. Aber du meine Liebe, Evangelisation ist nicht nur diese. Unser Auftrag ist nicht nur, dass wir so nach außen evangelisieren oder, ich weiß nicht, Straßeneinsätze machen, Missionare werden. Der Herr weiß das. Darum sagt er, was sollen wir sein in dieser Welt? In Matthäus 5, 13 und 15 sagt er, ihr seid das Salz und die Erde und ihr seid das Licht der Welt. Das Salz der Erde und dann seid ihr das Licht. Die sind auch so Aufträge, dass wir sein sollen. Licht, ich fragte mich, warum sagt er Salz oder Licht? Ich habe ein bisschen geguckt, Statistik zum Thema Wasser zeigt uns, 97% von Wasserfläche dieser Erde sind salzige Wasser. 97%. Ich weiß nicht, unser Bruder Google kennt manchmal vieles besser als wir. Darum habe ich da geguckt, dass 97% ist Salzwasser. Und wir sehen in der Nacht den Mond am Himmel und am Tag sehen wir die Sonne. Darum, die haben richtige Funktionen, dass Jesus sagt und vergleicht uns damit, dass wir das sein sollen. Ich möchte jetzt ein bisschen da eingehen und betrachten, was sind die Eigenschaften vom Salz, dass Jesus sagte, wir sollen Salz dieser Welt, dieser Erde sein. Ich möchte diese Frage so mit drei Effekten jeweils mit einem Beispiel beantworten. Und erster Effekt ist, dass Salz bringt Geschmack, beispielsweise. Du gehst in ein Restaurant, richtig sehr schön, dass alles aussieht, sehr harmonisch, wunderbar, Tische alles eingedeckt und sitzt da vom Kellner oder Kellnerin, bist du ganz nett begrüßt und bedient und kommt ein Drei-Gänge-Menü, isst und genießt du, aber merkst du, das fehlt etwas. Ist alles so schön, aber fehlt. Ich esse das Essen, diese Speise, aber schmeckt mir nicht. Da fehlt etwas. Was fehlt dann? Salz. Und früher habe ich das auch gelesen, früher, ganz, ganz früher, in alle Restaurants oder wo man essen gegangen ist, da stand nur das Salz auf dem Tisch. Andere Sachen noch nicht. Die sind alle nach und nach später gekommen. Ich weiß nicht, das kommt mit diesem Basilikum, Olivenöl, Pfeffer, ich weiß nicht, Pfeffer und sowas, da sind alle später gekommen. Aber früher war nur das Salz auf den Tischen. Warum? Weil Salz gibt das Geschmack oder stärkt den Geschmack vom Essen, von Speisen. Alles, was du isst, das schmeckt dir nicht, wenn man nicht genug und reichenden Salz da hat. Und darum vergleicht Jesus uns. Wir sollen Salz dieser Erde sein, dass wir überall Geschmack hineinbringen. Bringen wir Geschmack überall? Ihr sagt, ohne Christen wäre diese Welt hier langweilig, oder? Die vielen Leute haben viel mehr zu tun mit uns Christen. Die haben viel mit uns zu tun. Weil wir sind halt nicht immer die Meinung, dass die sind. Wir können immer nicht bestätigen, was die sagen. Darum ist es nicht so langweilig. Die haben immer damit zu tun. Weil wir stehen auf Gottes Wort. Wir stehen dazu, dass die Wahrheit gepredigt wird. Wir stehen dazu, dass Ordnung Gottes soll sein. Und die Welt kann das nicht haben. Will das nicht haben. Und deswegen so bringen wir ein bisschen, sage ich mal, Aktivitäten da oder Geschmack da auf diese Erde. Darum sollen wir Salz dieser Erde sein, Geschmack. Das ist, sage ich mal, das stärkste so Lebensmittel, so dass wir richtig von unserer in der Küche gebraucht wird, benutzt wird und es wird Geschmack geben. Gibt es auch zweite Effekt? Zum Beispiel sagte das als Beispiel, wenn du eine Wunde hast, dich verletzt hast, na, geh mal im Salzwasser rein oder na, wunderschön im Strand, na, überall gehst du rein, wenn du Wunde, vor allem am Fuß oder sowas, das fängt dann zu brennen. Das ist so unangenehm. Unangenehm. Aber warum brennt das? Aber das tut gut. Weil Salz hat eine Heiligungskraft in sich. Reinigung, Heiligungskraft in sich. Ich vergesse nie einmal, ist noch Dings zeichnen da hier. Kleine Narbe noch auf meinem Arm. Ich war, ich denke, 14, 15, hatten wir so Frühjahr putzen, hatten wir einen Schrank und Wohnzimmerschrank. Ich habe da die Scheiben, Glasscheiben gewischt, wollte ich so putzen. Auf einmal brichte das Glas, Scheibe, und dann zack, fiel direkt auf meinen Arm her. So weit war, fließte, blutete wie Verrückte. Meine Tante wohnte in Kuwait und da im Sommerferien ist immer nach Iran gekommen zu uns und wohnte bei uns in der Zeit. Und dann auf einmal holte sie so Salzstreuer und dann streut, oh, genau was habe ich gemacht? Oh nein, was machst du denn? Und dann druckte so doll, hatte zu meiner Mama gesagt, bring mal schnell ein Tuch, binden wir, dann bringen wir sie ins Krankenhaus. Und oh, das hat echt, ne? Ich habe geschrien, hat so gebrannt, wehgetan. Aber dann, als wir da waren, der im Krankenhaus sagte, sie haben ganz gut gemacht. Ja, meine Tante hat gut gemacht, aber mir hat es nicht gut getan in dem Moment. Aber so ist es mit dem Salz. Reinigung und Heiligungskraft hat in sich. Darum vergleicht Jesus und sagt, wir sollen Salz werden. Aber für wen? In diese sündige Welt, die Sünde sind, ich denke, dass der Herr überhaupt nicht darauf schauen kann, überhaupt nicht mag. Aber diese Sünde, na, verletzen die Menschen. Und wir sollen Salz werden für diese Menschen, die verletzt sind, für diese Menschen, die Wunde haben, die jahrelang damit Wunde umgehen und rumlaufen. Wir sollen da hinein, wir sollen eine Heiligungskraft mitnehmen. Wir sollen eine Reinigungskraft, die Leute da begleiten, dass sie zu Jesus kommen. Dass wir Salz werden, Geschmack haben und Heiligungskraft haben mit Menschen, die wir im Kontakt sind. Wie oft machen wir auch unbewusst, ja? Wie oft im Seelsorgegespräch, im Gespräch mit Nachbarn versuchen wir hinzuweisen, na, da ist ein Heilungsort. Da am Kreuz ist alles geschehen. Da würdest du Heilung bekommen. Das Blut Jesus hat Reinigungskraft. Gibt es viele Reinigungsmittel, aber als Wegreiniger ist nur einer. Das Blut Jesu Christi. Amen? Amen. Gibt es auch unterschiedliche Effekte, aber die nenne ich nicht mehr. Und dann auch das Salz macht durstig. Na? Je mehr man salzige Sachen isst, umso mehr kriegst du mehr Durst. Ne? Eine Tüte Chips am Abend vor Fernseher, ne? Da musst du ganze Nacht immer Fläche, gluck, 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 ne? Wasser trinken. Ja. Aber dann sagte Jesus, dass wir sollen Licht dieser Welt sein. Licht dieser Welt. Beim Licht ist auch nicht anders als wie bei Salz. Hat wunderbare Funktionen. Wir sollen, Jesus war selber Licht. Er sagte, ich bin das Licht der Welt. Ja, ich bin gekommen. Und dann sagt wiederum zu uns, ihr seid Licht dieser Welt. Nicht mehr Jesus, sondern er sagt, ihr seid jetzt. Ihr habt diese Funktion, wo ich hatte. Weil das Licht dieser Welt ist in uns und er möchte durch uns wirken, dass wir Licht sein in dieser Welt, in dieser Dunkelheit. Da möchte ich auch ein Beispiel für euch nennen. Weil Licht von seinen Eigenschaften ist, das gibt uns Orientierung oder hilft uns, so den Weg zu finden, uns zu orientieren können. Stell dir vor, in der Mitternacht passierte hier selten, aber im Iran war oft das so, dass auf einmal hast du Stromausfall zu Hause. Du weißt, wo diese Sicherungskasten ist, aber bis dahin zu kommen, läufst du wie immer. Du weißt, wo das ist, aber bis dahin zu kommen, ist nicht so einfach. Ohne eine Taschenlampe geht das nicht. Weil da kann Gegenstände auf dem Weg liegen, da kann man gegen Schrank oder gegen Stuhl, gegen irgendetwas sich stoßen und sich wehtun. Man kennt den Weg, aber trotzdem, man braucht ein kleines Licht, dass man den Weg bis dahin zu finden, dass uns Orientierung zu geben, dass wir das finden, was wir wollen. Also Licht dieser Welt sein. Jesus ist gekommen, hat uns den Weg gezeigt. In seinem Licht, nicht das, in seinem Licht haben wir den Weg gefunden. Er hat unsere Augen geöffnet, dass wir den Weg sehen und erkennen, dass er einziger wahrer Gott und einziger Weg zum Himmel ist. In seinem Licht, durch seinem Licht haben wir das erkannt. Sonst wären wir in unserem Dunkeln geblieben, in unserem Finsternis geblieben und konnten wir nicht. Und darum sollen wir Licht sein, dass wir den Weg bis zur Sicherungskasse den Menschen zu zeigen. Vor die Menschen, die sich verloren haben. Vor die Menschen, die ihre Hoffnung verloren haben. Vor die Menschen, die richtig depressiv, ich weiß nicht, alle sind. Wir sollen den Weg zu Jesus zeigen. Zu dem Licht, das gekommen ist, zu retten und zu lieben und zu heilen. Das ist meine und deine Aufgabe, meine liebe Schwester und lieber Bruder. Wir sollen Licht werden für unsere Nachbarn. Wir sollen Licht werden für alle unsere Kollegen, wo wir arbeiten. Den Weg zu zeigen, brauchen wir nicht laut sprechen. Wir brauchen in unserem Tat, in unserem Leben, durch unser Leben zeigen. Wenn wir im Licht leben, dann können wir nichts anderes machen, auch so die Werke des Jesus zu tun und den Weg zu Menschen zu zeigen. In diesem Licht wandern und in diesem Licht leben und weiterzugeben, den Weg zu zeigen. Und zweite Funktion vom Licht ist, schütz uns vor Gefahr. Stell dir vor, ich weiß nicht, wer von uns hat mal erlebt, ohne Licht mit dem Auto auf der Autobahn fahren oder Straßen, Bundesstraße, da ist es düster und dunkel. Wenn du auch kein Licht hast, das ist richtig gefährlich, oder? Ich habe noch nicht erlebt, aber ich weiß, dass es gefährlich sein kann, wenn du mal siehst, du, so ein Auto kommt nur mit einem Licht. Das allein ist gefährlich. Aber das ist schwer, das ist gefährlich, wenn du ohne Licht in dieser Welt unterwegs bist. Ohne Licht, so dich auf dem Weg macht zu fahren oder zu gehen. Dass du nicht dich alleine, sondern den anderen bringst du auch in Gefahr. Und darum Jesus vergleicht, sagte, wir sind Licht. Das Licht ist gekommen und bewahrt uns von Sünde, bewahrt uns von Gefahr, bewahrt uns vom Leben, von Tod, bewahrt uns von dieser Hölle und das Verdammnis in Ewigkeit. Nur das Licht ist von Jesus, durch Jesus. Wenn wir an ihm glauben, haben wir ewiges Leben. Wenn nicht, die sehen, gehen verloren, sagt Bibel uns. Die gehen verloren. Jesus hat uns von dieser Verlorenheit gerettet. Er hat uns von dieser Verdammnis, von diesem Tod errettet, hat in seinem Reich hineingesetzt. Wir sind seine Kinder. Wir sind Kinder des Lichts. Das ist nicht schön? Wir sollen strahlen. Das Licht strahlen, die Liebe strahlen. Und dass die Menschen zu zeigen, wo steht die Gefahr für sie. Wenn die so im Leben weitergehen, die sind in Gefahr. Letztendlich, was wartet denn auf sie? Wenn ich und du unsere Munde halten, wenn wir nicht sagen, wie gefährlich es ist in dieser Welt, in dieser Sünde zu leben, mit Sünde weiterzuleben, die Leute gehen verloren, unsere Nachbarn gehen verloren. Wir sollen unsere Munde aufmachen, wir sollen zeigen durch unser Leben, sagen, Leute, es gibt einer, der rettet, es gibt einer, der euch Hoffnung gibt. Das ist unsere Aufgabe. Ich sage erstmal meine, dass ich selber für mich bewusst mache. Meine und deine Aufgabe ist, dass wir in dieser Welt Licht sein, Salz sein, den Jesus reflektieren, den Jesus mittragen in dieser Welt, im Leben von Menschen. Wir sollen nicht aufhören zu sprechen. Wir sollen nicht aufhören zum Beten für die Menschen in unserem Umkreis. Kollegen, woher sollen sie erkennen, wenn du gläubiger Christ bist, wenn durch dein Leben, das du nicht zeigst. Ich habe einmal einen Vortrag über Pfingsten war gehalten, so für Jugendliche. Das war Pfingsten über Heiliger Geist. Ich sagte, wenn wir 5, 6 Monate bei der Arbeit, in irgendwo wir arbeiten, wenn nach 6 Monaten das nicht wissen, dass ich gläubiger Christ bin, da läuft etwas schief. Oder? Weil das Licht kannst du nicht verstecken. Das Licht kannst du nicht verstecken. Das sind seine Eigenschaften. Licht fällt auf. Deswegen unser Leben soll auffällig sein von Menschen, dass wir nicht alles tun, was die anderen tun. Dass die Sonne schnell erkennen, wenn du auch nichts sagst, wenn du überhaupt keine Zeugnis gibst, nur durch deine Lebenshaltung sollen erkennen, du bist anders. Du bist anders. Du bist nicht wie wir, wie ich. Warum? Und dann geht die Tür weg zu evangelisieren. Dein Leben, alleine dein Leben, ein kleines Licht, eine klitzekleine Kerze, dann wenn man anmacht, na, dann geht komplette Finsternis weg, verschwindet, wenn noch kleines Licht ist. Und so sollen wir dieses kleine Licht in dieser Welt sein. Und Jesus ist heute hier. Er möchte, dass wir uns öffnen und sagen, komm Herr, mache von mir ein Licht, mache von mir Salz, dass ich geschmackvoll werde in dieser Welt, von meinen Freunden, von meiner Familie. Ich weiß es nicht, wer sollte es sein, aber auf dem Weg hierher hatte ich diesen Eindruck, jemand ist da, dass er sich nicht genug fühlt. Nicht genug fühlt. Versucht das alles, was er kann, tun, einfach dem Herrn den Gefallen zu tun. Diese Werte, die er in sich hat, sind halt nicht wahrscheinlich genug. Möchte viel mehr. Ich weiß nicht, wer es sein soll. Vor wem ist diese Botschaft? Keine Ahnung. Aber Jesus möchte dir sagen, er liebt dich, wie du bist. Er liebt dich, wie du bist und komm zu ihm. Diese Minderwertigkeit brauchst du nicht haben. Jesus hat dich sein Kind gemacht. Du glaubst an ihm, du bist ein Kind Gottes. Du sollst nicht diese Gedanken, diese Gefühle in sich haben. Du bist ein Kind Gottes. Sei stolz drauf. Sei stolz drauf, der andere wird dazu kommen. Ich bete mit uns. Ihr könnt auch aufstehen gerne. Halleluja. Halleluja. Herr, ich danke dir für diesen Moment. Ich danke dir für die Botschaft, für dein Wort, das du uns gegeben hast heute. Ich danke dir, dass dein Wort ist immer noch lebendig, immer noch wirksam, immer noch scharf, Herr Jesus, das uns ändern kann. Ich danke dir, dass du gegenwärtig bist, dass wir einen Gott haben, der immer und überall mit uns ist und sein Wort uns begleitet jeden Tag und seine Gegenwart umhüllt uns jeden Tag. Und ich preise dich für die Freiheit, die wir hier hatten und dein Wort, Vater, weiterzugeben. Ich bete um deinen Segen, Herr, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, dass du die Herzen, die Ohren, die heute das gehört haben, Herr, gesegnet werden, dass jeder auch nur ein Wort mitnimmt, aber sich damit beschäftigt, Herr, dass diese Gemeinde Licht und Salz sein soll hier in Stadt Wilhelmshaven, Herr, dass die alle strahlen, dass die Transporter dieses Licht ist, dass sie reflektieren dein Licht in dieser Welt, Herr, in dieser Stadt. Und ich danke dir dafür. Ich segne jede Einzelne, die hier sitzt und die bei Namen kennst, Vater. Ich segne die Gemeinde in deinem Namen, Vater. Du bist gut, du bist gnädig, du bist großartig, du bist viel größer, als wir denken, Herr Jesus. Und deine Werke sind auch groß. Du tust groß und wunderbare große Dinge. Und ich danke dir dafür. Sei mit uns, segne uns an diesem Tag weiterhin. In deinem Namen, allmächtiger Vater, bete ich. Amen.